Hallo und herzlich willkommen zu unserer 39. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Ja, und nachdem es in den letzten Folgen vor allen Dingen um so eine Themenreihe Psychotherapie ging, möchten wir uns heute wieder einer ganz speziellen Erkrankung widmen. Und zwar eine sehr bekannte Störung. Und ich freue mich total, dass wir diesen Podcast machen, denn es ist auch so ein psychiatrisches Krankheitsbild, wo die meisten erstmal vielleicht auch so Vorbehalte haben. Wir sprechen nämlich heute über Schizophrenie.
Genau, und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben Jens Jüttner zu Gast. Jens ist bei diesem Thema Fachmann im mehrfachen Sinn. Er ist selbst betroffen, kennt also die Erkrankung aus eigener Erfahrung. Gleichzeitig bist du Jurist, Betriebswirt, Peerberater, bist Autor, hast fantasievolle Romane geschrieben. In deiner Psychose habe ich auf deiner Homepage gelesen. Und du hast auch ein Buch aktuell über deine eigene Krankheitserfahrung veröffentlicht. Und wir werden natürlich die Links zu diesen ganzen Dingen auch in die Shownotes packen. Interessant ist auch, wie wir auf dich gestoßen sind. Ich bin zufällig im Internet bei einer Recherche auf dein Buch, also als ich aus der Zeit fehle, so heißt ja dein Buch, bin ich gestoßen, habe dabei gemerkt, dass du Ex-In-Peer-Berater bist und in einem psychiatrischen Klinikum tätig bist, das Andreas und ich auch kennen.
Ja, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, wir freuen uns auch total drauf.
Super. Ja, du bist ja seit einiger Zeit Peerberater und so ein bisschen, ein paar Worte habe ich gesagt. Magst du so ein bisschen was ergänzen noch zu deiner Person?
Ja, wie gesagt, also ich habe selbst Psychose-Erfahrung. Mhm. Das ging bei mir so 2007 los und habe mich dann ungefähr bis 2014 ziemlich massiv begleitet, die Erkrankung. Mhm. Mit der Prodomalphase auch schon vor 2007. Also 10 Jahre meines Lebens hatte ich eigentlich massiv mit Schizophrenie zu kämpfen. Mhm. Das ist dann zum Glück besser geworden und irgendwann, also nach meinem letzten Klinikaufenthalt hatte ich irgendwie erstmal überhaupt keine Lust mehr auf Psychiatrie und sowas. Da wollte ich einfach leben, da war ich froh, dass es mir wieder halbwegs gut ging und habe erstmal andere Dinge gemacht. Als Rechtsanwalt habe ich zwar nicht mehr gearbeitet, aber ich habe dann erstmal Schwimmkurse gegeben, okay, habe als Aquafitness-Trainer gearbeitet und solche Sachen und vor allen Dingen halt auch einfach erstmal wieder das normale Leben ohne die Einschränkung der Erkrankung genossen. Ja. Und ja, nebenher, du hast es schon gesagt, bin ich auch Autor und schreibe unter anderem vor allen Dingen Science-Fiction-Geschichten und Romane und sowas. Und dann hatte ich wieder irgendwas veröffentlicht, das muss so 2018, 19 gewesen sein. Und dann schrieben mir über Social Media Autorenkolleginnen. Und dann bin ich zu einem Podcast gegangen und habe da irgendwie nur so nebenher in einem Satz erwähnt, dass ich dieses Buch in einer Psychose geschrieben habe. Ja. Und daraufhin, da war die Katze aus dem Sack. Ja. Es war kein besonders prominenter Podcast und es war kein Riesenpublikum, ja, aber ein paar Leute hatten irgendwie aus meiner Social Media Cloud mitgekriegt, Psychose. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, als dann Reaktionen kamen, dann gehst du jetzt auch offensiv nach vorne und schreibst mal eine kurze Seite zu paranoider Schizophrenie und dass du an der Krankheit mal erkrankt warst und klärst ein bisschen auf, was das überhaupt ist. Ja. Und dann kamen noch mehr Reaktionen und dann kamen andere Autoren und haben gesagt, Mensch, du hast sowas erlebt, da musst du doch drüber schreiben. Und ja, ich so, nee, eigentlich nicht. Ja, irgendwie habe ich dann, als ich aus der Zeit fiel, meinen Weg durch die paranoide Schizophrenie doch geschrieben, ziemlich schnell runtergeschrieben. Und so ging das Ganze dann eigentlich wieder los, dass ich dann auch so den Twist gekriegt habe, ach Mensch, eigentlich ist es ein spannendes Thema. Dann habe ich mit Leuten über das Buch gesprochen und bin so dann eigentlich erst zu Ex-In gekommen und habe dann danach den Ex-In-Kurs gemacht und arbeite jetzt auch schon seit 2-3 Jahren im SPZ und in der Klinik. Okay. Aber eigentlich bin ich über das Buch zu Ex-In gekommen.
Also kurz, ich, die Abkürzungen sind ja wichtig. Also Ex-In sozusagen heißt die Beteiligung psychoseerfahrener Menschen, Experienced Involvement, das ist eine extra Podcast-Folge, die wir gemacht haben, und Ex-In bedeutet, dass sozusagen Menschen mit Psychoseerfahrung in die normale psychiatrische Versorgung mit einbezogen werden, und das machst du, du arbeitest in einem normalen Klinikum als Berater. SPZ heißt Sozialpsychiatrisches Zentrum, das ist auch eine psychiatrische Einrichtung.
Das genau. Ist im Prinzip, mache ich da das Gleiche wie in der Klinik, nur im ambulanten Bereich dann.
Und Prolomalphase hast du noch gesagt, das haben wir letzte Mal auch schon in der Folge gehabt, ganz diese Fachworte, das ist so die Phase vor der Psychose, wo man selber vielleicht noch gar nicht so merkt, dass irgendwas
Vorstadium,
genau. Im Nachhinein wird einem das dann vielleicht deutlich, aber während man da drin steckt, ist das eigentlich gar nicht so auffällig, aber man wird schon so ein bisschen anders vielleicht.
Oder? Genau, richtig.
Ja. Okay, haben wir schon ein bisschen was über Psychose auch direkt erklärt, ne? Dass es so eine Vorphase gibt und das ist sicherlich was Typisches auch dafür, die man nicht direkt als Erkrankung erkennt.
Nein.
Aber da könnte man jetzt vielleicht auch richtig so ein bisschen in die Fachlichkeit einsteigen. Du lass uns einfach ein bisschen über Psychose sprechen. Ich habe nämlich dein Buch auch am Anfang, gibt es ja auch als Hörbuch, ich höre immer gerne Hörbuch.
Ja.
Und den ersten Teil habe ich gehört, das fand ich noch nie so gut und so prägnant und so gut verständlich erklärt bekommen, was eine Psychose ist, auch fachlich ist. Und vielleicht können wir so ein bisschen drüber reden.
Und wer das nicht glaubt, es gibt nämlich auf deiner Seite auch noch eine Leseprobe. Ja. Und die ist schon so umfangreich. Also ich habe mich total gefreut, weil das waren so gefühlt 15 Seiten. Oft ist es ja nur irgendwie ein Inhaltsverzeichnis und drei Vorworte. Nee, ist es nicht. Also selbst die kostenlose Leseprobe auf deiner Seite leitet schon total gut in das Thema ein. Wir wollen ja immer so neu neugierig machen. Ja. Heute machen wir neugierig für Psychose und Schizophrenie. Ja.
Und für mein Buch, da bin ich dankbar. Nein, aber also gerne. Also im Prinzip, wenn man bei mir den Beginn der Erkrankung festmachen will, dann muss man wahrscheinlich schon in das Jahr 2002 zurückgehen. Mhm. Ich war damals an der Uni in Köln als Jurastudent. Ich war scheinfrei. Ich habe mich mit dem Repetitor aufs Examen, also so mit Repetitorkursen aufs Examen vorbereitet und habe ziemlich viel in der Uni-Bibliothek gelernt.
Scheinfrei heißt das, alle Scheine schon
gemacht? Ich hatte alle Scheine schon gemacht. Ich habe nur noch, das macht man als Jurist so vom Examen nochmal so ein halbes Jahr, sich intensiv vorbereiten auf diese Blockprüfung dann am Ende. Mhm. Und da bin ich halt regelmäßig dann in die Uni-Bibliothek gegangen und ich habe zu der Zeit bin ich auch häufiger dann wieder zurück nach Ratingen gefahren, wo meine Eltern noch lebten, wo ich noch Freunde hatte. Und da war ich in so einem Freundeskreis drin, wo Cannabis geraucht wurde. Hm. Und da habe ich dann, obwohl ich eigentlich sonst gar nicht rauche, zu der Zeit vielleicht an 3-4 Abenden immer mal so mit am Joint gezogen. Hm. Und so die direkte Wirkung war gar nicht so extrem. Ich war vielleicht, wie man das so kennt, ein bisschen müde, ein bisschen hungrig, ein bisschen albern mal oder so. Ja. Aber in der Phase hat sich dann meine Wahrnehmung in der Uni verändert.
Okay.
Also im Prinzip bin ich in der Uni, da waren immer die gleichen Menschen. Und ich habe da das erste Mal angefangen, die Menschen und meine Umgebung anders wahrzunehmen und intensiver auf mich zu beziehen. Mhm. Ja, also ich bin da durchgegangen und bin an den Leuten vorbeigegangen. Manche kannte ich vom Sehen, andere auch nicht. Und dann hat jemand gelächelt und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, der lächelt, weil ich vorbeigehe. Und das ist häufiger passiert. Und sobald jemand ein bisschen grimmig geguckt hat, dachte ich, der ist auf mich böse oder der weiß irgendwas über mich. Mhm. Und weil ich diese veränderte Wahrnehmung hatte, ja, diese Beziehungsidee nennt man das auch, ja, dass man die Mimik und die Gefühle von den Menschen, die man so in den Gesichtern sieht, auf sich bezieht, hat dann mein Hirn angefangen, irgendwie das zusammenzusetzen und hat nach Erklärungen dafür gesucht. Und ich habe dann immer mehr geglaubt, ja, die Leute hier müssen ja irgendwie über mich reden. Also das müssen ja nicht nur die Leute sein, die ich kenne, sondern auch noch andere. Da habe ich überlegt, was hast du denn gemacht und wieso reden die über dich? Und dann kommt man auf so Ideen, naja, vielleicht hast du hier oder da mal was Peinliches gemacht. Und es wurden aber immer mehr Leute, die scheinbar mich kannten oder auf mich reagierten. Ja, das heißt, diese Beziehungsideen waren irgendwann in der ganzen Uni, irgendwann waren die auch in Ratingen, wenn ich wieder bei meinen Eltern war, so in einem ganz anderen Ort, 50 Kilometer entfernt. Und dadurch, dass ich überall diese Beziehungsideen hatte, dieses Gefühl, die Leute erkennen mich, reagieren auf mich, haben eine Meinung zu mir, wurde das Konstrukt auch immer größer und ich habe immer mehr gedacht, dass immer mehr Leute über mich reden. Ja? Also so fing das damals an.
Hat es auch dann so ein Verfolgtheitsgefühl dann nach sich gezogen, wenn man das Gefühl hat, die kennen mich, alle reden über mich, die wollen vielleicht was von mir oder
also so
Fluchtinstinkte ausgelöst oder sowas? Oder
klar, so? Genau. Ich sage immer, diese Beziehungsideen und der daraus folgende Wahn, dass man denkt, ja, ganz viele Leute kennen einen und reden über einen. Ja. Das hat zwei Seiten. Ne?
Ja.
Das kann zum einen bedrohlich sein.
Ja.
Das heißt, wenn die Leute böse gucken und man denkt, ja, die wollen mir was Böses. Das kann aber auch in so eine Art Größenwahnung schlagen. Ja? Wenn die Leute alle lächeln, ich bin so toll.
Ja, ja,
vielleicht sehe ich ja umwerfend gut aus auf einmal. Oder ich habe irgendeine besondere Aura oder habe irgendwas gemacht vor ein paar Tagen, wo die Leute heute noch drüber reden. Ne?
Ja, ja.
Also es kann in beide Richtungen gehen. In einem Moment hat man Angst und denkt, lasst mich alles in Ruhe und was wollt ihr von mir?
Ja.
Und im nächsten Moment fühlt man sich ganz toll.
Da hast du jetzt schon mal so die wichtigsten Symptome der Erkrankung beschrieben, ne?
Das habe ich dann eine Weile mit mir rumgeschleppt.
Ja, okay.
Es war aber nicht immer. Es tauchte immer nur vor allen Dingen in der Bibliothek auf und hin und wieder mal in anderen Situationen, wie ich schon gesagt habe, auch woanders. Aber es gab auch Momente, da habe ich meine Umwelt normal wahrgenommen. Mhm. Ja? Also es waren nur so phasenweise. Deshalb würde ich sagen, und der Wahn war auch noch nicht so verfestigt. Ich habe dann auch häufig dann das auch wieder beiseite geschoben. Also in der Zeit, da würde ich sagen, das war noch so diese Prodomalphase.
Also das finde ich mal ganz wichtig, als es besser wurde, als du gesagt hast, es war nicht immer und dann manchmal war es besser, diese bessere Phase hieß nicht, du hast jetzt erkannt, es ist nicht so, sondern du hast gesagt, du hast beiseite geschoben. Das heißt, du hast sozusagen dann, es hat nicht mehr so die Aufmerksamkeit gehabt.
Genau, es hatte nicht mehr so die Aufmerksamkeit und ich habe es dann auch wirklich dann lokal begrenzt. Ja, ich habe gesagt, okay, es sind jetzt die Juristen oder es sind jetzt die Jurastudenten oder es ist dieses Uni-Umfeld und vielleicht noch ein paar Leute, die mich auch noch in Ratingen kennen, aber es war noch nicht wie später dann die ganze Welt, ja, die irgendwie.
Und es kam auch irgendwann die ganze Welt, weil ich kenne immer so, dass viele Patienten, die ich kennengelernt habe, dann so natürlich erstmal eher beängstigt sind oder verängstigt sind und dass dann so eine Art Rückzug daraus erfolgt, dass man sowas vermeidet dann, dass man vielleicht nicht mehr zur Uni geht oder dass man vielleicht in Ratingen irgendwie nur noch nachts vor die Tür geht, weil man nie
das treffen will. Natürlich, also ich habe dann trotzdem mein Examen geschrieben, das war auch ganz gut, bin dann nicht mehr in der Uni gewesen und habe das dann auch so ein bisschen vergessen.
Mhm.
Ich bin aber dann in ein ziemliches Loch gefallen.
Nach dem Studium.
Genau, nach dem Studium, nachdem ich das Examen geschrieben hatte, bin dann auch zu einem Psychiater tatsächlich. Und dem habe ich erzählt, ja, ich fühle mich so schlapp und so elend und ich habe gerade mein Examen geschrieben und der hat mich dann auch mit Depressionen behandelt. Ne? Hat mir auch ein Antidepressivum gegeben. Mhm. Ich hatte dann auch so eigentlich nicht mehr die Beziehungsideen, wie ich sie da in Köln entwickelt hatte.
Mhm.
Die waren ein bisschen weg. Und mit dem Antrieb wurde es auch langsam besser. Und ich habe dann mein Referendariat angefangen. Und mir ging es wieder ganz gut. Ich war auch guter Dinge, war in einer neuen Gruppe. Aber dann ging es halt auch los in Düsseldorf, auch in Kanzleien, dass wieder die Beziehungsideen auftragen.
Während des Referats,
wo du in Kanzleien warst. Wo ich dann in Kanzleien meine Anwaltsstation gemacht habe, dass ich dann da auch wieder anfing, die Emotionen der Leute, den Gesichtsausdruck auf mich zu beziehen, und ich dann irgendwann ganz schnell der Meinung war, die ganze Kanzlei kennt mich. Riesenladen, amerikanische Großkanzlei, ja. Alle kennen mich, alle reden über mich, ja. Dann war es nicht nur die Kanzlei, dann waren es noch andere Kanzleien. Und diesmal hat sich dann auch nicht von alleine wieder zurückgebildet, sondern es ist immer größer geworden. Okay. Und ich bin dann wirklich, ich habe dann irgendwann überall auch Andeutungen auf mich wahrgenommen. Ja, zum Beispiel im Radio, in der Zeitung. Ah. Es waren, also es wurde so groß, dass dann sogar im Radio ich Dinge auf mich bezogen habe. Also der Radiosprecher zum Beispiel, der hat von seinem Wellensittich Hansi erzählt, ja. Und ich war mir ganz sicher, der meint mich damit. Ja? Ah, okay. Der darf natürlich nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwie sich über Jens Jüttner lustig machen, aber der sagt jetzt Hansi, mein blöder Wellensittich, und das ist so eine Art Code und das verstehen alle, mhm. Und alle, die den Sender hören, lachen über mich und machen sich über mich lustig, und es wurde halt immer größer. Es ging in die Medien. Ich habe Zeitung gelesen, dann wurde da damals, das war die Zeit, als in Italien, Österreich, dieser Problembär Bruno auftauchte.
Bruno, ja.
Bruno, der Problembär.
Ja, genau.
So, und dann wurde über Bruno berichtet, dass der ja nun ein Problembär wäre und sich nicht artgerecht verhaltet. Und das waren für mich alles wieder Andeutungen auf meine Person. Wenn die Leute über Bruno schrieben, oder
du glaubst, Bruno ist ein Codewort für
mich? Ist ein Codewort für mich. Und wenn die sagen, Bruno ist ein Problembär, dann, ja, das ist ein problematischer
Typ. Ja, hör mal, der Bruno würde abgeschossen werden.
Genau, Bruno muss abgeschossen werden, dann war für mich so, die wollen mich fertig machen.
Ja,
oder?
Ja,
okay. Alles wird immer größer. Und ich, natürlich überlegt man irgendwann dann auch, dann tauchen auch Dinge auf, man bezieht dann Dinge auf sich, dann tauchen in den Medien Dinge auf, wo man denkt, das wäre aus seinem Privatleben. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich gedacht habe, meine Wohnung muss mit Mikrofonen verwandt sein und da müssen Kameras installiert sein, sonst wüsste man nicht so viel über mich. Und das alles, was ich da in meiner Wohnung mache, ja. wird aufgezeichnet, wird ins Internet übertragen und immer mehr Leute gucken das und machen sich darüber lustig, was ich so zu Hause mache. Also warum jemand das so tun sollte, das, aber es entwickelt eine Eigendynamik, ja. Und man ist der festen Überzeugung, weil eben die Wahrnehmung so ist. Mhm. Und dann fängt es natürlich auch an, dann wird es schwierig, auf die Straße zu gehen. Ja, ja. Weil man denkt, alle gucken das, alle lachen einen aus. Und man hat ja auch tatsächlich die Bestätigung durch die eigene Wahrnehmung, die Leute reagieren auf einen. Ja? Mhm. Und man geht in den Supermarkt und man hat Angst einzukaufen, weil man denkt ja jetzt, erzählen die wieder rum, was ich Ungesundes eingekauft habe, oder die gucken, was der Jüttner in seinen Einkaufswagen legt, und dann geht das wieder rum und dann wird das wieder breitgetreten. Und also es waren Riesenängste.
Gab es denn auch so Stimmen hören? Oder war es
das kam später.
Das kam später.
Das kam tatsächlich später.
Okay.
Also ich war jetzt erstmal dann, also in diesem Zustand, in diesem wirklich dann schon Beziehungswahn,
ja,
diesem festen Konstrukt, habe ich dann wirklich mehrere Monate gelebt. Und ich habe dann angefangen, in der Wohnung in diese imaginären Mikrofone und Kameras auch zu reden als Reaktion.
Ach so,
du bist auf Sendung gegangen. Ich bin auf Sendung gegangen und ich war viel auf Sendung. Ja? Ich war stundenlang auf Sendung in meiner Wohnung und bin da, wie hier im Podcast, bin da durch die Wohnung.
Kennst gemacht. Du also schon, du bist schon erfahrener Podcaster.
Und weil das Faszinierende ist ja auch diese Beziehungsideen, das funktioniert ja auch über den Fernseher. Das berichten mir auch viele Patienten jetzt bei der Arbeit. Das heißt, dass man das Gefühl hat, in dem Moment, wo die Nachrichtensprecher Sprecherin lächelt, die lächelt mich an. Die lächelt nur für mich, weil die mich sieht. Und dann war ich in der Überzeugung, das wird auch in die Nachrichtenstudios übertragen, was ich hier mache. Da habe ich Bundestagsdebatten angeschaltet, habe die reden lassen und habe dann meinen Senf dazugegeben. Die hören ja, was ich sage.
Und also kann man da ja mal,
da kann man ja mal dazwischen grätschen, ne, und mal ein paar wertvolle Einwände machen. Also das war so dieser Größenwahn und dieses natürlich diese enorme Wichtigkeit, die man auf einmal hat, ist natürlich zum einen, was einen euphorisch macht. Und im nächsten Moment bricht man zusammen und hat wieder einen Nervenzusammenbruch und denkt sich, ich kann ja noch nicht mal in Ruhe duschen und alle kriegen mit, wenn ich, ne, und sonst was. Also das sind dann die Gedanken, die kommen, wo man dann sich für alles schämt und
du warst in der Zeit noch gar nicht in so antipsychotischer Behandlung, sage ich mal.
Nein.
Du warst nur einmal beim Psychiater
gewesen. Der hat mir einmal das Antidepressivum verschrieben.
Ja, ja.
Es wurde besser mit der Depression und dann bin ich da auch nicht mehr hingegangen. Und jetzt war es ja, das ist ja das, ein bisschen das Gemeine bei der Psychose und bei der Schizophrenie, jetzt war es ja bei der Realität. Ich habe das ja nicht angezweifelt.
Genau.
Für mich war es eine neue Realität.
Klar.
Insofern bin ich ja auch gar nicht auf die Idee gekommen, ich könnte krank sein.
Ja, klar.
Ne? Die Welt hatte sich verändert. Aber ich selber war ja nicht jetzt irgendwie in dem Sinne krank. Und mit den Stimmen, das kam tatsächlich dann nach einigen Monaten, wo ich so in der Wohnung gelebt hatte, das fing an mit so einem leisen Murmeln. Und ich dachte erst, das wären vielleicht die Nachbarn, es wäre hellhörig. Aber ich habe das immer besser verstanden. Da waren mehrere Personen, die sich unterhalten haben, geflüstert, auch mal kommentiert haben, was ich gemacht habe, dann wieder miteinander gesprochen und es kamen noch mehr Stimmen dazu. Manche Stimmen kannte ich, das waren Stimmen von Freunden, das waren auch teilweise Stimmen von Bekannten, Menschen, also ich weiß zum Beispiel, irgendwann hat mal dann der Finanzminister von NRW damals, der hat dann gebrüllt, gib endlich deine Steuererklärung ab oder sowas. Ja. Hatte ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Und, also das waren die Stimmen und das war wirklich, also dieses Stimmenhören war zumindest bei mir wirklich akustisch. Also es war so, als würde im Nebenraum ein Fernseher oder ein Radio laufen, so in der Lautstärke, etwas gedämpft, aber so habe ich das gehört. Und ich habe das dann in meinen Wahn eingebaut, diese Stimmen, und für mich war das dann quasi, ja, aus irgendeinem Grund konnte ich über die Rückkopplung der Mikrofone, die bei mir installiert waren, hören, was am anderen Ende gesprochen wurde. Und dann hatte ich so die Vorstellung, da sitzen Leute in einem Übertragungswagen und reden miteinander. Das waren natürlich dann auch irgendwelche Kriminelle, die dann mit dem Zeug, was sie da aufnahmen, Geld verdienen wollten. Und ach, das Robert De Niro hat irgendwann gesprochen und so weiter. Es war, ja, es war
eine wilde Zeit. Kannst du da arbeiten in dieser Zeit?
Ich habe tatsächlich in der Zeit am Anfang noch promoviert. Ich habe 3 Monate noch ziemlich konsequent, da war es vielleicht noch nicht ganz so weit fortgeschritten, aber ich habe, nachdem ich dann auch mein 2. Staatsexamen geschrieben hatte, war ich dann vor allen Dingen viel in meiner Wohnung, aber ich habe dann eine Promotion angefangen und habe noch so 3 Monate ein ziemlich umfangreiches Exposé noch geschrieben zu der Thematik, bin auch noch zu dem Professor hin. Der fand das gut, der meinte, ja, können wir so machen, ist ja schon fast eine fertige Arbeit, ihre 80 Seiten hier, machen es noch ein bisschen genauer, aber dann bin ich, dann ist der Fokus verrutscht, ja, dann waren andere Dinge wichtiger, ist ja klar, ne? Dann musste ich ja die Welt retten oder den Leuten erzählen, was mal, da war dann die, und auch von der Konzentration ging es natürlich nicht mehr.
Mich würde ein paar Sachen noch interessieren, weil unsere Zeit verrinnt wahnsinnig schnell, weil es ist so interessant, was du da erzählst. Richtig toll. Aber ich würde auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge noch was von dir hören wollen über Therapien. Was hast du gemacht?
Genau.
Hast du Medikamente genommen? Hast du
Psychotherapie
gemacht?
Also, genau. Also, ich habe dann lange so gelebt, die Stimmen gehört. Und ich habe interessanterweise nie jemandem davon erzählt.
Okay.
Ich habe das alles mit mir ausgemacht und insofern hat mein Umfeld auch gar nicht so viel davon mitbekommen. Das heißt, ich habe nicht in Kameras gesprochen, wenn andere dabei waren. Warum auch immer. Weil ich es, glaube ich, selber auch für unrealistisch hielt auf der einen Seite und ich immer noch Beweise sammeln wollte, bevor ich damit an die Öffentlichkeit gehe oder so. Ich weiß es nicht mehr, aber meinem Umfeld ist schon aufgefallen, Zum einen, meine Doktorarbeit ging seit Monaten nicht weiter. Mhm. Also ich hatte da immer mal meine Eltern Korrektur lesen lassen, so auf Rechtschreibfehler so. Da kam nichts mehr. Ich habe auch nicht mehr davon gesprochen. Dann war ich in Gesprächen mit anderen häufig abwesend, habe manchmal auch ein bisschen komisch reagiert, ein bisschen gereizt. Und dann hat man mir gesagt, komm, wir gehen nochmal zum Psychiater. Also meine damalige Freundin und mein Vater sind da mit mir zu einer niedergelassenen Psychiaterin. Aber die hätten nie gedacht, was da jetzt wirklich hintersteckt, sondern die dachten eher so Richtung Burnout. Und so bin ich dann, ich bin mitgegangen, weil Leidensdruck war ja da, mir ging es ja wirklich schlecht. Und ich dachte, dann gehst du mal jetzt zu einer Psychiaterin.
Du warst ja ausgebrannt, aber wegen anderer
Dinge. Wegen der Dinge, die da passieren. Weltretten
ist anstrengend.
Genau, richtig. Ja, Weltretten ist anstrengend, genau. Da könnte ich mir mal gut psychologische Hilfe suchen. Ja. Und dann war ich halt bei dieser Psychiaterin und dann ging ich da rein und dann meinte die, ja, Herr Jüttner, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich weiß nicht wieso, aber in dem Moment habe ich dann gesagt, das wissen Sie doch ganz genau. Und dann, naja, und dann ist es aus mir rausgesprudelt. Ja, ja, Sie gucken das doch auch und Sie verfolgen auch das Internet, was ich so mache. Und im Nebenraum sitzt ja auch einer. Und dann wusste die Psychiaterin, dass es bei mir kein Burnout ist, ne, sondern dass ich eher ein anderes Problem hatte ziemlich schnell. Das wurde dann klar. Und die wollte mich dann in eine Klinik einweisen, das wollte ich aber nicht. Ich habe aber ihr versprochen, ich gehe jetzt zu meinen Eltern und ich nehme das Neuroleptikum, was sie mir mitgegeben hat. Ja, also dazu hat sie mich gebracht.
Neuroleptikum, spezielles Medikament gegen Psychose.
Gegen Psychose. Heute, da sagen wir noch Antipsychotikum.
Genau.
Der Einfachkeit halber. Ja. Genau. Und ich habe dann diese Tabletten tatsächlich genommen, habe dann noch wüste Tage so in meinem ehemaligen Kinderzimmer bei meinen Eltern verbracht, wo ich dachte, da würden sich irgendwelche Killerkommandos irgendwie abseilen, schon im Garten und so. Aber das Neuroleptikum hat nach einigen Tagen dann tatsächlich angefangen zu wirken. Oh. Und dann kam wirklich so vielleicht nach einer Woche oder 10 Tage so dieser Effekt, das war wirklich wie von einer Minute auf die andere, dass mir von wie Schuppen von den Augen fiel, dass ich realisierte, das hast du dir alles nur eingebildet.
Ja, okay.
Das hat gar nicht stattgefunden. Okay. Ja? Ja. Und das war so der Moment, wo mir auch so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggebrochen ist. Und da einerseits Erleichterung, puh, das alles, was du da jetzt rausgehauen hast und erzählt hast und was war, das hat nie stattgefunden. Es war jetzt eigentlich kein Schwang,
was in der Wohnung war.
Ja. Ist auch gut so, dachte ich mir. Ja. Auf der anderen Seite aber auch ganz viel Verunsicherung, ganz viel Ängste. Und dann bin ich doch erst in der Tagesklinik.
Ah, okay.
Einfach von mir aus, weil ich viele Ängste, viele Selbstzweifel, Zukunftsängste hatte. Und dann tatsächlich von der Tagesklinik in die stationäre Behandlung, weil auch Tagesklinik noch zu wenig war. Und dann war ich ein halbes Jahr tatsächlich in der Psychiatrie und musste mich erstmal wieder sammeln.
Was hat da geholfen? Oder was war nicht hilfreich, mal aus deiner Sicht?
Also ich habe mich da wohl gefühlt, ich habe die Therapien gemacht, ich hatte auch später noch Klinikaufenthalte und ich muss sagen, ich habe eigentlich alle Therapien von Musiktherapie, Ergotherapie, Kunsttherapie, Tanztherapie hat mir alles viel gebracht, hat mir immer gut geholfen. Mhm. Ja, ja, ich hatte auch Gespräche. Und ich hatte so diese Vorstellung, du hast dein Leben vor die Wand gefahren. Mhm. Ja, man hat so diese Vorstellung, ich hatte zwar mein zweites Staatsexamen noch gemacht, aber ich hatte danach über ein Jahr gar nichts gemacht. Ja? Und ich dachte, oh Gott, du hast diese Lücke im Lebenslauf und wie willst du das erklären und kannst du jetzt überhaupt noch irgendwo arbeiten? Und da so ein bisschen aus diesen Gedankenkreisen und diesen Negativspiralen rauszukommen, diese Ängste. Und da haben mir dann auch Gespräche mit Psychologinnen geholfen. Mhm. Und nach einem halben Jahr war ich dann einigermaßen wieder auf dem Damm, aber mein Fehler war, ich wollte direkt wieder arbeiten, weil ich diese Angst hatte. Und ich habe dann quasi direkt aus der Klinik, also ich habe noch in der Klinik Bewerbung in Kanzleien geschrieben, bin auch von der Klinik, als ich noch stationär war, zum Vorstellungsgespräch, habe den Anzug angezogen, Vorstellungsgespräch, abends wieder in der Klinik gewesen und hatte dann ein Jobangebot und habe dann mit dem Arzt gesprochen. Er meinte, probieren Sie es in der Kanzlei. Und dann hat er mich wirklich entlassen und 3 Tage später war mein erster Tag auf der Arbeit. Und da setzte bei mir dann, also ich habe mich da durchgeschleppt und ich habe mich sehr lange da durchgeschleppt, aber ich war nicht so weit. Ich war bei weitem noch nicht so weit. Es war ein stressiger Job in einer großen Kanzlei, über 40 Stunden die Woche arbeiten. Und da hatte ich dann wirklich eine extreme Negativsymptomatik entwickelt in dieser Zeit. Also die Schizophrenie hat ja diese 2 Seiten. Das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, die Positivsymptomatik, genau. Die Psychose, wo was dazukommt, was es nicht gibt. Und ich hatte jetzt diese, was vergleichbar ist vielleicht mit einer schweren Depression, diese Negativsymptomatik über Jahre.
Das heißt, Antriebsmangel und
bleierne Schwere, Emotionslosigkeit, auch sich nicht gut konzentrieren können. Und so habe ich mich über Jahre durch den Job gequält. Bin morgens aufgewacht und dachte, du kannst da nicht hin. Aber irgendwie bin ich ein leidensfähiger Mensch und auch so kann auch kämpfen. Und mir haben viele immer gesagt, halt daran fest. Ja? Also das war vielleicht was, wo ich sagen muss, im Rückblick, was die Therapeuten falsch eingeschätzt haben und auch die Ärzte. Und ich konnte es vielleicht nicht besser wissen. Ich hätte damals erstmal ganz raus Reha und nochmal ganz langsam anfangen und nicht direkt mich diesem Stress aussetzen.
Wie lange hast du dann gearbeitet?
Gerade Juristen, ich habe über 40 Stunden.
Ja, in der großen Kanzlei ist es rum. Ich hab das 6 Jahre gemacht.
Wow.
Hatte zwischendurch aber immer wieder Klinikaufenthalt, zwar nur kurze. Also ich habe mich dann wirklich so von Urlaub bis zur nächsten Krankschreibung gehangelt, bis zum nächsten Feiertag. Und dann war ich mal wieder für 4 Wochen in der Klinik, wurde halbwegs wieder aufgepäppelt, dann direkt wieder zurück an den Schreibtisch, bis der Akku wieder ganz runterging. Ne? Und es wurde immer schlechter. Also die Idee, dass ich nur durchhalten muss und nur machen muss, und wenn ich die Struktur, dann springt der Motor schon irgendwann wieder an. Das ist nicht passiert. Und Neuroleptikum wurde immer weiter hochgesetzt. Antidepressiva, alle möglichen nebenher ausprobiert. Hat alles nicht viel gebracht, außer dass ich auf 160 Kilo irgendwann hoch war. Ich wurde zum Schluss inkontinent.
Was?
Ich konnte den Stuhl nicht mehr halten. Ich habe es im Büro nicht zur Toilette geschafft, die einmal quer den Flur rüber war. Ne? Das ging alles. Ich habe dicke Einlagen getragen.
Ach Gott.
Und
das alles während der Berufstätigkeit?
Während der Berufstätigkeit, in den 6 Jahren. Und ich hatte auch keine Freizeit. Ich habe nur vegetiert, nur auf der Couch gelegen. Das war natürlich dann auch eine Belastung für meine Ehe. Die dann auch letztlich daran gescheitert ist. Die Trennung von meiner Frau hat mir dann nochmal so den richtigen Boden unter den Füßen weggezogen. Und da kam dann so der Moment, den vielleicht viele auch kennen, dass ich dann alles auf die Medikamente geschoben habe. Ja?
Okay.
Und die dann abgesetzt habe. Und klar, wenn man Neuroleptika von jetzt auch gleich absetzt, gibt es leider, wie auch bei mir, dann eine heftige Rebound-Psychose. Und da hatte ich dann nochmal eine richtig heftige Episode. Die war kurz, aber knackig. Da bin ich dann auch irgendwann von so einer mehrspurigen Straße, von der Polizei und mehrfach rumgeirrt, mehrfach von der Polizei dann auch aufgesammelt worden und irgendwann in der geschützten Abteilung gelandet.
Okay.
Mit dem PsychKG dann auch, weil ich nicht da bleiben wollte.
Das hast du alles schon erlebt, auch die Zwangseinweisung.
Ja, also ich wurde auch fixiert, weil ich abhauen wollte.
Ja.
Also die Ärzte meinte zu mir, Herr Jüttner, Sie sind jetzt hier. Ich so, ja, ich bleibe aber nicht hier. Sie können mich gar nicht festhalten gegen meinen Willen. Hm. Ne, sogar wollte ich den Juristen raushängen lassen. Ne? Dann meinte sie nur doch 24 Stunden. Sie sind eine hilflose Person in meinem Sinne. Hm. Können wir Sie hier sehr wohl festhalten? Hm. Ja, dann machen Sie doch. Ich gehe jetzt nämlich. Und dann weiß ich nicht mehr viel, aber...
Dann kam so ein paar Pfleger wahrscheinlich.
Da kam so ein paar Pfleger, hat mich weggespritzt. Also an dem Moment, ich habe mir nachher dann irgendwie eine Akte gelesen, dass wohl die mich mit 3 Mann zu Boden gedrückt haben, dass ich irgendwie um mich gefuchtelt habe, die mich dann weggespritzt haben. Dann bin ich fixiert auf dem Flur vom Dienstzimmer aufgewacht, das weiß ich noch. Mhm. Die hatten wohl gerade kein Zimmer frei. Und dann haben sie mich auf den Flur gestellt. Und dann lag ich da auf dem Flur. Und das war wohl gerade Frühstückszeit und dann schlürften so Patienten an mir vorbei und guckten so, wer liegt denn da auf dem Flur? Das war so mein neuer Eindruck.
Ja. Ja. Ja, jetzt ist es fast ganz schwierig, die Kurve zu kriegen. Ja. Wir machen ja immer so eine halbe Stunde, die ist schon rumfährt, müssen wir uns auch nochmal treffen.
Ja. So, sehr lebensecht erzählt.
Ja, genau.
Vielleicht machen wir Teil 2 zur Gegenwart vielleicht.
Ja, vielleicht machen wir noch Teil 2, weil dann können wir im Teil 2, jetzt sagen wir mal, das war der Teil, wo wir überhaupt mal aus den Innenerfahrungen einer Schizophrenie oder Psychose, wo du darüber berichtet hast, sage ich mal, sehr, sehr...
Wir haben alles erfahren mit Ihnen erfahren, du hast aber auch den Bezug gemacht. Also jeder weiß jetzt, was ist ein Wahn an deinem Beispiel, was sind Halluzinationen, was sind so Beziehungsideen und so, das hast du alles...
Welche Behandlungen gibt es?
Was gibt es, genau.
Also
Teil 1 Psychose haben wir jetzt sozusagen.
Ja. Teil 1, der Karren ist richtig im Dreck.
Genau.
Ich bin auf der geschützten Station fixiert.
Das haben wir noch nie gemacht, können wir jetzt einen Teaser machen. Hören Sie auf Folge 40. Wo der Karren wieder aus dem Dreck kommt.
Genau. Das ist nämlich das Thema des nächsten Teils. Wie kommt der Karren aus dem Dreck? Wie kann man es überwinden? Was kann man da tun?
Ja, machen wir so.
Machen wir
so. Dann machen wir jetzt quasi mal Ende, damit unsere Zuhörer neugierig auf die nächste Folge warten. Dann, ich glaube tatsächlich, dass wir ganz viel Neugier geschaffen haben. Du hast, finde ich, toll darüber berichtet, sodass man auch inspiriert ist, nochmal vielleicht einen anderen Blick auf so ein Krankheitsbild wie Schizophrenie zu bekommen. Wen du neugierig gemacht hast, den empfehle ich mindestens deine Leseprobe, wenn nicht gar das ganze Buch, wo man sicherlich noch viel, viel mehr von dir aus diesem Zeit erfahren kann. Ja, dann würde ich sagen, das war die
39. Folge
unseres Podcasts Psychiatrie im Alltag. Diesmal, ich sage ja sonst immer, wäre schön, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du ihn abonnierst, dann verpasst du auch keine Folge. Diesmal ist es besonders wichtig, vielleicht die nächste Folge nicht zu verpassen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Jens, vielen Dank für dich, dass du uns eingeladen hast, dass du so offen aus wirklich, finde ich, so einem Krankheitsbild berichten kann, wo, ich sage mal so, der Depression ist ja schon ein bisschen salonfähig, das kann man auf einer Party erzählen, ohne dass die Leute den Raum wechseln.
Aber das kann man auch auf einer Party erzählen.
Ja, so kann man das, genau, und das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Das kann man auch so auf einer Party erzählen.
Und für alle, die wissen wollen, wie das weitergeht, sozusagen, diese spannende Geschichte, die müssen sich Folge 40 anhören.
Genau, so machen wir es. Alles klar. Ja. Schönen Dank, auf Wiederhören. Danke, Jens.
Ja, ich danke euch. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.